Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Herzlich willkommen, Andrea Jungmann, in meinem kleinen Studio. Schön, dass du heute hier bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Andrea Jungmann, wer kennt sie nicht? Alle kennen sie, die irgendetwas mit Kunst zu tun haben, die etwas mit Impressionisten zu tun haben, bis hin zur modernen Kunst. Andrea Jungmann hat viele, viele Jahre, sind es 35 oder 36, glaube ich, bei Sotheby's in Wien gearbeitet, war die Chefin von Sotheby's Wien, aber auch Ungarn und auch dann Director Sotheby's London und hat ihr Leben der Kunst gewidmet. Liebe Andrea, wie kam das? Bist du in eine künstlerische Familie hineingeboren worden oder wie kommt man zu Sotheby's?
Also ich hatte keine künstlerische Familie, es waren hauptsächlich Ärzte. Aha. Wobei ich sagen muss, dass mein Großvater sehr, sehr gut gezeichnet hat und sicherlich auch sehr musisch war. Mhm. Und das heißt, es war schon da, aber jetzt nicht dominant. Und ich hatte das Talent zum Zeichnen von meinem Großvater geerbt und war also in der Schule immer die Klassenbeste. Und es hat dann so begonnen, dass ich nach der Matura eigentlich keine Ahnung hatte, was ich machen soll, wie so viele. Meine Kinder sind im Moment ganz verzweifelt. Sie werden jetzt 18 und wissen nicht so genau. Also das, ich sage dann immer, ich kenne das, sagt, das kommt schon noch. Auf jeden Fall war gleich nach der Matura war so mein Wunsch, Künstlerin zu werden, weil ich ja so gut zeichnen konnte. Habe aber vergessen, dass ich 8 Jahre lang in einer Klosterschule war und der Zeichenunterricht dementsprechend traditionell war, um das mal so auszudrücken.
Was hast du malen müssen?
Naja, irgendwelche Vasen abzeichnen, okay, und solche Sachen. Gut, also nichts sehr Kreatives. Und bin also dann auch wirklich auf die Angewandte spaziert und habe dort eben versucht hineinzukommen, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und natürlich nicht geschafft.
Okay.
Klar, und habe dann halt irgendwas studiert. Ich glaube, es war Französisch und Geschichte. Also habe eigentlich nicht sehr viel gemacht, war dann im Ausland ein bisschen. Und dann habe ich es nochmal probiert. In diesem Jahr habe ich natürlich sehr viel gemalt und habe versucht, ganz kreativ zu sein. Und dann bin ich also dann nochmal hinmarschiert auf die Angewandte. Und bei der Prüfung, also ich wurde zugelassen zur Prüfung, was schon ganz großartig war. Und in der Pause saßen wir dann alle im Café Brückel am Mittagessen. Und ich habe mit diesen quasi vielleicht angehenden Künstlerkollegen geplaudert und haben mir nur gedacht, okay, das sind wirklich Künstler. Ich glaube, ich möchte nicht nur das machen.
Woran hast du das festgemacht? Oder?
Die haben gebrannt für die Kunst, also für das, was sie machen. Ja? Und ich habe mir auch die Mappen natürlich angeschaut und habe gesehen, also da ist bei mir, also ich war nicht schlecht, aber da ist Luft nach oben. Habe es dann eh nicht geschafft und habe aber dann schon gemerkt, dass es muss was mit Kunst sein und habe dann Kunstgeschichte studiert. Also okay, so kam ich überhaupt in die Kunstgeschichte. Ja? Mhm. Und das hat mir sofort unglaublich gefallen.
Und war das eher jetzt sozusagen, um einzutauchen in die Kunst und sich damit zu beschäftigen oder organisatorisch?
Nein, rein die Kunst. Die Kunst. Es ging hauptsächlich nur um die Kunst. Mhm. Und ich bin da sehr schnell hineingekippt. Ja. Also es war, würde ich schon sagen, ein wunderbares Studium für mich. Mhm. Ja. Auch wenn alle gesagt haben, also da wirst du nie einen Job kriegen, weil das musst du reich heiraten und so. Also deswegen gehen viele Leute und glauben viele Leute, dass man Kunstgeschichte studiert, damit man dann reich heiratet. Ja.
Hast du
also
reich geheiratet?
Habe ich natürlich nicht. Das hat nicht funktioniert.
Naja, hätte sein können.
Das hätte sein können, ja. Hat es okay nicht. Und ja, und dann mit 24, also ich habe mir sehr viel Zeit gelassen beim Studium. Mit 24 kam dann so eine Woche, wo extrem viel passiert ist. Also erstens bin ich in meine erste Wohnung in Wien gezogen. Dann hatte ich kurz davor im Fernsehen etwas über Sotheby's gesehen und das hat mir total getaugt. Also da standen so Chiles und Picassos und so da. Und dann habe ich gedacht, das habe ich überhaupt noch nicht gehört, Auktionshaus, das taugt mir total, weil ich wusste schon relativ früh im Studium, dass ich nicht in die Wissenschaft gehen werde, sondern es musste irgendwas mit schon mit dem Markt und so, also das Menschen. Ist eher so Menschen und so. Ja, also die Frage war eben, wie kam ich zu Sotheby's? Ich bin einfach hinmarschiert.
Sehr gut. Also das ist so eine wichtige Aussage, nämlich mit dem Hintergrund, wir haben ja viele Zuhörerinnen, die unter 45 sind, ja, und sich auch für das Thema berufliche Veränderung interessieren, ja. Und das ist so eine wesentliche Strategie, etwas einfach zu tun. Weil viele rechnen ja gar nicht damit, oder ich könnte mir vorstellen, da fällst du aber einfach mal auf, oder? Wie war das?
Ja, ich glaube, ich bin aufgefallen in mehrerlei Hinsicht, weil ich bin da einfach hineinmarschiert. Das war ja ein Büro, das offen war mit Ausstellungen und so, und habe einfach gesagt, also ich würde sehr gerne einen Studentenjob haben, ne? Mhm. Weil also ich habe während meines Studiums immer gearbeitet, also ich habe Führungen in der Albertina gemacht oder ich habe Reitstunden gegeben und lauter, also ich habe immer irgendwas gemacht oder dann so Marketing.
Aber nicht in der spanischen Hofreitschule.
Nein, also am Land und habe auch so Marketingjobs gemacht, also M&Ms verteilt und ich weiß nicht was alles. Also es war sehr lustig eigentlich und habe ganz gut verdient. Und das Ding war einfach, ich mache jetzt einen Studentenjob, der auch was mit der Kunstgeschichte zu tun hat, nicht? Und man hat mir dann eben gesagt, dass er ja, schon, aber das wird nicht bezahlt. Mhm. Und daraufhin habe ich gesagt, also das geht überhaupt nicht. Habe aber dann trotzdem ein Gespräch mit der damaligen Chefin bekommen, mit der Agnes Suslam. Und ja, das hat ja, glaube ich, irgendwie imponiert, dass ich gesagt habe, also ich kann jetzt, also ich möchte was verdienen und überhaupt, und ich habe so viele Jobs. Und dann hat sie ihm gesagt, ja, also ich kann nächste Woche anfangen. Und ich hatte in der Woche davor, also wie ich die Wohnung bekommen habe und mir überlegt habe, zu Sotheby's zu gehen, auch Aufnahmeprüfung für das IKM gemacht, also für Kulturmanagement.
Aha,
ja.
Okay.
Das eigentlich ein Postgraduate-Studium ist, was ich aber irgendwie nicht gecheckt habe und einfach die Prüfung gemacht habe und mir gedacht habe, dann die nehmen mich eh nie. Da waren hunderte Leute und ich habe mir gedacht, so, da nehmen sie wahrscheinlich 15 oder 20, also sicher nicht mich. Noch dazu bin ich ja nicht mit dem Studium fertig. Also ich war bei Sotheby's, habe dann diesen Job bekommen, sie hat gesagt, nächsten Montag fangen sie an. Gehe danach zum IKM, um zu schauen, was das Ergebnis dieser Prüfung ist. Und es kommt die aus dem Sekretariat heraus und sagt, ah, Sie sind ja die Frau Jungmann, gratuliere. Und ich denke mir, oh Gott.
Wie geht das
also
jetzt weiter?
Also jetzt hat sich mein Leben innerhalb einer Woche vollkommen geändert. Mhm. Also ich habe ein zweites Studium, eine Wohnung und einen Job, der, wie sich dann herausgestellt hat, also nicht nur 8 Stunden ist pro Tag, sondern natürlich wesentlich mehr. Mhm. Und das war dann, also die nächsten 2 Jahre waren ein ziemliches Herumgeschiebe und das Studium hat natürlich dann gelitten. Ja, mhm. Aber
was rückblickend aber ich raushöre so, also du bist da schon eine Macherin, du bist einfach hinmarschiert, du hast eine Aufnahmeprüfung gemacht, wie auch immer, auch wenn du nicht die Details gelesen hast, wie auch immer. Du bist einfach sehr aktiv gewesen.
Ja,
ja, ja. Und gut, eine Wohnung fliegt einem auch nicht zu. Also irgendwas wirst du auch recherchiert haben. Okay, und dann geht's halt auf mit allen Konsequenzen. Ja.
Genau.
So, dann warst du jetzt dort. Und Agnes Huslein, auch eine starke Persönlichkeit, könnte man so sagen. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass man auf der einen Seite Dinge wirklich lernt und auf der anderen Seite ist sicher auch das eine oder andere manchmal auf die harte Tour gelaufen, oder?
Ganz sicher. Also es war keine leichte Zeit. Also es war auch eben diese ersten 2 Jahre, wo ich quasi plötzlich in einem Job war. Es war quasi mein erster Job, wo ich auch nicht wusste, wie es normalerweise läuft in einem Büro. Also so, wie es dort gelaufen ist, so war es halt.
Ja.
Also auch, dass man eben lang arbeitet oder immer abrufbereit ist. Also das habe ich dort gelernt. Ja, ich habe sehr viel gelernt, muss ich schon sagen. Es war aber auch hart. Also ich bin dann oft einfach mit dem Rad zum IKM gefahren, eine Vorlesung gemacht, wieder zurück ins Büro, dann noch einmal ins IKM. Also das war wirklich eine Herausforderung. Aber es war, also heute könnte ich das natürlich nicht mehr, aber damals, ich denke mal manchmal, wie habe ich das gemacht?
Ja,
es ist unglaublich, ich muss so viel Energie gehabt haben und dann am Abend noch aus oder irgendwas, ja.
Wobei, wenn ich dich so ansehe, wirkst du nicht unbedingt wie jemand, der keine Energie hat. Ja? Also du unterstreichst deine Worte mit starken Gesten, also du bist da schon live dabei, nach wie vor.
Ja, 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 also das bleibt ja natürlich. Also ich glaube, das ist irgendwie schon, aber ich sage nur, also dieses Hin- und Her-Hetzen, also das ist schon ein bisschen anders.
Ja, ja? Klar,
also
war eine Herausforderung.
Das möchte ich nicht mehr. Aber es war gut und ich habe extrem viel gelernt und ich muss auch sagen, es im Job auch sehr viel gelernt. Ja.
Jetzt ist es ja so, ich habe das gelesen, du warst auch bei wesentlichen Kunstverkäufen, Egon Schiele unter anderem, aber viele andere, Klimt auch dabei. Das sind Summen von, weiß ich nicht, an die 30 Millionen Pfund, 40 Millionen Dollar genannt worden. Was musstest du da tun? Was war deine Aufgabe, das Daily Business in so einem Kontext?
Gut, also diese großen Sachen kamen dann später, erst ab 2000, wo ich ja dann die Geschäftsführerin wurde, wo dann ja auch dieses neue Feld der Restitution sehr stark hochkam, also ab 98.
Vielleicht ganz kurz Restitution, magst du in zwei Sätzen erklären für jene, die vielleicht nicht mit der Provenienzforschung nicht so vertraut sind?
Da geht es um Kunst, die im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten enteignet wurde, konfisziert wurde. Und dann meistens in irgendeinem Museum, aber auch bei Privatleuten gelandet ist. Und 1998 wurde eben in Österreich ein Restitutionsgesetz herausgegeben, das eben besagt, dass diese Dinge zurückgegeben werden müssen an die ursprünglichen Besitzer, also aus den 30er, 40er Jahren. Mhm. Und die Museen haben da sehr brav, also die Provenienz ist die Geschichte des Werkes, erforscht und dann sehr viel an die Erben zurückgegeben. Und was halt dann meistens passiert, weil es mehrere Erben gibt, wird sowas auf einer Auktion verkauft, weil das öffentlich ist und transparent ist und dann wird der Erlös eben geteilt.
Ja, da haben wir alle was davon, denke
genau,
ich mir.
Richtig,
ja. Also es ist ja auch das Engagement seitens des Auktionshauses wird dadurch sozusagen bezahlt. Ja.
Genau.
Okay.
Und meine Aufgabe war eben erstens diese Fälle zu finden, manchmal zu recherchieren, den Kontakt mit entweder Museum und Erben zu machen, die Vereinbarungen zu schließen, also das Ganze zu begleiten, aber halt auch verhandeln und das ging oft über Jahre, bis dann es eben endlich zu einem Verkauf kam.
So, und dann war so ein Kauf in London zum Beispiel. Und wie darf man sich das vorstellen? Ich meine, wir wollen natürlich das meiste über deinen beruflichen Weg hören und wie geht das alles weiter. Aber gleichzeitig, ich habe ja noch nie jemand hier gehabt, mit dem ich über so ein Thema sprechen konnte. Und insofern, wir sagen, das fällt jetzt einfach unter Information. Ja? Wir nutzen die Chance, eine ausgewiesene Expertin hier zu haben. Wie läuft es jetzt? London und du hast einen Schiele.
Ja, also zuerst ist er ja mal woanders, der Schiele, ja, wo auch immer, ja. Und der wird dann halt zum Beispiel nach London gebracht. Also ich nehme jetzt ein Beispiel, das war Casone von Klimt. Das war die erste Privatrestitution in Österreich. Also das heißt, das Bild hat einer Familie gehört, deren Vorfahren das irgendwie kurz nach dem Krieg gekauft haben, also eigentlich ja im guten Glauben erworben haben. Und da gibt es auch keine gesetzliche, kein Muss, dass sie das zurückgeben müssen, ja, also anders als Museen. Und das hat eben Jahre gedauert, dann hat man das verhandelt und dann haben sich die Vertreter der Erben und die Besitzer geeinigt, dass sie es gemeinsam verkaufen und den Erlös teilen. So, dann wurde das Bild, das in Österreich war, nach London geschickt. Dort war dann die Auktion und ich erzähle das deswegen sehr gerne, weil diese zwei Familien, also die eine in Österreich, die andere in Kanada, sich dort vor der Auktion, also wir haben das arrangiert, die wollten das auch so, getroffen haben. Und ich meine, man muss sagen, das sind ja eigentlich Gegner, also grundsätzlich. Und es war also nicht so ganz klar, was da passieren wird in diesem Boardroom-Lunch. Ja. Und das war in meiner Karriere wohl einer der berührendsten Momente, die ich hatte, als diese zwei Familien in diesem kleinen Raum zusammenkamen und dann unter Tränen sich kennengelernt haben, weil das so berührend war, dass das jetzt zu einer Lösung kommt. Und dann am Abend war halt dann die Auktion und das ist halt dann das Highlight und da saßen dann alle drinnen und das ist halt dann schon sehr spannend. Dann zieht dann alle mit, dass das eh auch hoffentlich so hoch wie möglich geht und das ist schon sehr schön. Und danach waren wir dann auf Drinks und alle zusammen.
Ja, es war wirklich sehr schön.
Es ist einfach, also so laufe ich das einfach ab. Also meine Aufgabe dort war einfach am Telefon vielleicht dabei zu sein mit jemandem, der es kauft, aber vor allem auch um die Familien zu betreuen.
Okay.
Das ist also dann immer, da schaut man, dass denen gut geht, dass die alle Infos haben, die sie brauchen, dass sie davor und danach, also dass das alles läuft, ja.
In dieser Funktion schwingt man aber nicht selber den Hammer zum ersten, zweiten und dritten.
Nein, das machen unsere Star-Auktionatoren. Also ich schwinge zwar auch den Hammer, aber erst seit ein paar Jahren, also in Köln vor allem. Und ja, man kann mich also, konnte mich, nehme ich schon was vorweg, man konnte mich weltweit live sehen.
Wow.
Ja.
Schon cool.
Ja, irgendwie. Ist sehr cool.
Ja?
Ich liebe
also,
das. Mhm. Ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja sehr gern auf diesem Podium.
Ja, schön. Ja. Exhibitionisten.
Ja, genau. Ich bin ein bisschen, man darf es nicht laut sagen, aber so eine Rampensau bin ich schon ein bisschen.
Ist legitim. Sind ja nicht alle so. Und irgendwer muss ja auf der
irgendwer
Bühne stehen.
Muss es machen, ja? Ja.
Nein, das passt schon. Na gut, von wegen vorweggenommen, Faktum ist, Sotheby's hat jetzt geschlossen. Zumindest in Österreich und in ein paar anderen Ländern. Offenbar gab es da schon länger gewisse Themen, wie auch immer. Was bedeutet das jetzt? Ich meine, auf der einen Seite gab es hier ein Team. Du hattest ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das ist ja ganz frisch. Auf der anderen Seite gibt es hier Künstler, Künstlerinnen, die ihr betreut habt. Laufende Aktivitäten. Was passiert denn jetzt gerade für dich und dein Umfeld?
Also Sotheby's Österreich wird mit Ende Februar geschlossen.
Februar für all jene, die uns später hören. Wir sind 2025 unterwegs.
Ja, ja danke. Und ja, was heißt das? Es heißt einfach, dass Sotheby's in Österreich, Ungarn, Polen nicht mehr existent ist, wird aber weiterhin betreut von unseren Münchner Büros, beziehungsweise passiert ja sehr viel online auch. Also ich denke, das wird auch da weitergehen. Viele unserer Käufer zum Beispiel machen das sowieso schon selbst, ja, also kaufen und Transporte machen und so weiter. Für die Künstler, die wir ausgestellt haben bei Artist Quarterly, ist das natürlich, war das schon ein schwerer Schlag, also weil das Jahr ja geplant war. Und die haben natürlich sofort gefragt, machst du weiter? Also das führt dann auch zu dem, was kommen wird. Das war schon immer etwas, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, diese Zusammenarbeit mit jungen Künstlern. Ich denke, irgendwas wird sich da ergeben, wo das weiter passieren wird. Und ja, also es bedeutet nicht nur, dass das Büro geschlossen ist, sondern auch das ganze Team verlässt die Firma. Und wir werden uns alle drei eine längere Pause einmal gönnen, einmal rekapitulieren, was wollen wir etc. Und für mich wird es einfach einmal auch jetzt auf jeden Fall 2 Monate, 3 Monate mal Pause sein.
Jetzt ist es ja nicht so, dass es eine Aufgabe war oder ein Beruf, den du ein paar Jahre ausgeführt hast, sondern da stecken 35 Jahre drinnen. Wie geht's dir?
Also ich glaube ja, dass ich mit diesem Beruf meine Berufung gefunden habe.
Danke,
ja?
Du nimmst ja, also, das sozusagen vorweg.
Ja, ja, also das muss ich schon sagen, das war mir relativ klar schon am dritten Tag, glaube ich, bis auch wenn das bedeutet hat damals, also ich weiß es ganz genau, ich kann mich erinnern, damals gab es ja noch diese großen Empfänge mit, weiß ich, 500 Leuten und wir haben, glaube ich, 5000 Einladungen einkuvertiert. Das hat ein paar Tage gedauert, ja. Und ich saß also meine ersten paar Tage einfach auf irgendeinem komischen Beistelltisch, ich weiß nicht, wie man das sonst sagt, und habe also einkuvertiert, aber am Boden neben mir standen eine Klimtzeichnung, eine Schielezeichnung.
Also umgeben.
Im Original.
Von lauter schönen Dingen.
Und das kriegt man ja im Kunstgeschichtestudium nicht so oft, dass man vor Originalen ist. Man arbeitet ja eigentlich hauptsächlich mit Büchern und was auch schrecklich ist, aber egal. Und das hat mich schon sehr fasziniert und diese Faszination ist geblieben. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht hier und da schon überlegt habe, was anderes zu machen. Also das muss man schon sagen. Aber vor allem in den ersten 10 Jahren war immer wieder so, soll ich nicht vielleicht ins Ausland gehen? Soll ich nicht vielleicht das machen? Es hat auch Angebote gegeben, die ich immer wieder überlegt habe. Aber in dem Moment, wo ich dann 2000 Geschäftsführerin wurde, war erstens einmal, waren die ersten paar Jahre sowieso voll wie ein Wirbelwind, ja, also, und sie waren dann auch recht schnell erfolgreich, was mich sehr gefreut hat und was ich gar nicht erwartet habe.
Okay, sag Frage, du bist jetzt wie alt?
Ich werde heuer 60.
Super, ja, ein Mensch denn,
ja,
okay. Gut, das ist das eine. Das andere ist, Sotheby's hat sicher ja auch ein, wie soll ich sagen, gewisse Marktbegleiter gehabt. Das heißt, wie sah es mit der Konkurrenz aus oder ist es eine Option jetzt mit dem Gedanken, würde man dorthin gehen oder geht das gar nicht, wenn man 35 Jahre auf der anderen Seite war? Ist das ein Gedanke?
Also die Gedanken gibt es immer, aber ich muss schon sagen, ich war ja nicht umsonst 35 Jahre bei Sotheby's, ja, oder fast 36, weil mir, bei uns sagt man immer, she's a Sotheby's person, ja, also ich bin einfach Sotheby's, ja, also das war immer mein Meine Homebase, mein Zuhause. Ja. Mhm. Jetzt zur Konkurrenz zu wechseln, das würde mir sehr schwer fallen, glaube ich. Mhm. Aber man muss sich alles offen lassen. Also ich bin jetzt im Moment überhaupt nicht entschieden, was genau ich tue. Es gibt sehr viele Wege. Das ist natürlich einer davon, aber es gibt viele andere. Und ich werde das jetzt mal sacken lassen. Zuerst das eine abschließen, sacken lassen, entscheiden.
Das heißt, verstehe ich das richtig, hast du schon angefangen, weiß nicht, Listen zu schreiben, was Optionen sind oder was sind deine Fähigkeiten oder dir deine Datenbank ein bisschen anzuschauen? Vielleicht ruft man ja bestimmte Leute an. Ich meine, gibt es da schon so einen Ansatz eines Planes oder ist jetzt definitiv die Entscheidung gefallen, jetzt ist einmal 2 Monate gar nichts? Kann man sowas überhaupt? Ich weiß nicht. Ja,
ja, das wird schwierig werden.
Vor allem, weiß ich jetzt schon. Ist, ja?
Das weiß ich jetzt schon, aber es ist der Plan.
Ja. Es ist der Plan,
es ist
okay.
Der Plan, aber Pläne sind ja offensichtlich ja immer da, um geändert zu werden.
Ja.
Also Liste, na, ja, eine Liste, das ist jetzt aber keine sehr fixe Liste. Ich habe die Reaktionen auf die Schließung und auf meinen Weggang von Sotheby's waren sehr viele und positive und freundliche und liebevolle. Also ich habe viele Gespräche geführt mit Kunden, mit allen möglichen Leuten aus dem Kunstmarkt.
Mhm.
Und das habe ich natürlich im Kopf bzw. auf einer Liste, auch weil alle, die mit mir sprechen wollten, ich natürlich gesagt habe, also vor April, Mai gibt es kein Gespräch. Mhm. Und das werde ich mir einfach anschauen.
Das ist da anschauen. Mhm. Ich meine, wie ist es aus der Perspektive, wenn man auf dem gesamten Kunstmarkt draufblickt? Ich kann mir vorstellen, da wird sich in den letzten 30 Jahren plus ja auch etwas verändert haben. Ist das noch breiter geworden mit dem Gedanken, was jetzt zukünftig auch Optionen gibt? Oder ist das eigentlich eine ziemlich starre Gruppe?
Nein, es hat sich sehr viel verändert. Also es gibt, das Dorotheum ist sehr erfolgreich.
Mhm.
Es gibt mehrere andere Auktionen, also wie das Kinski oder den Ressler. Also wenn man jetzt nur die Auktionen anschaut, die Galerien sind wesentlich mehr geworden, da tut sich viel. Es gibt ganz tolle junge Künstler auf der Akademie und der Angewandten. Es gibt viel, auch so diese Off-Spaces. Also das ist viel, viel aktiver als noch vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Ja. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und also wenn ich eins sagen kann, ich werde sicherlich am Kunstmarkt bleiben.
Okay.
Ja,
okay.
Also weil das ist mein Feld.
Ja,
das kenne ich mich aus.
Leben.
Ja. Das ist auch etwas, was mir total Spaß macht.
Ja.
Also mit den Künstlern, mit den Käufern, mit den anderen Playern, die es da gibt. Das ist definitiv etwas, wo ich bleiben werde.
Jetzt warst du ja über viele Jahre, Jahrzehnte die Chefin und damit eine Führungskraft und du hast ja auch eine Crew gehabt. Hat sich das in deiner Wahrnehmung auch verändert? Was braucht es von den Fähigkeiten, von den Skills, um eine gute Führungskraft zu sein?
Also ich glaube, da war ich immer, weiß ich nicht, also nachdem ich gelernt habe, wie ich gesehen habe, wie ein Büro funktioniert oder nicht funktioniert, habe ich sehr viel gelernt und ich glaube, ich habe eine sehr unhierarchische Führungsstil, einen sehr flachen Führungsstil.
Ja, ja.
Und auch einen sehr freien. Also mir war immer wichtig, und das ist manchmal gar nicht so einfach, dass auch die Mitarbeiter das dann so wollen, dass jeder Mitarbeiter sehr autark arbeitet, also selbstständig arbeitet. Und auch das hat sich ein bisschen entwickelt. Also am Anfang, ganz am Anfang war ich sehr Kontrollfreak, ja. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert gar nicht. Das ist ja relativ schnell gemerkt, ja. Sehr schnell gemerkt. Und habe dann gemerkt, ich glaube, man muss einfach Vorgaben geben, ganz klare, und dann einfach machen lassen. Das ist so meins, machen lassen.
Mhm.
Ja, und dann schon, also immer da sein für den Report, ja, und auch Fehler zulassen. Ja, das ist auch etwas, was ich immer gemacht habe und vor allem auch vor dem Team stehen.
Ja,
ja, also für das Team stehen.
Jetzt ist es ja eine sehr hochkarätige Branche. Vielleicht kann man auch elitär sagen. Ich meine, da geht es ja doch um ein bisschen Geld, das investiert werden könnte. Was meinst du, ist noch eines deiner Erfolgsrezepte gewesen? Weil du hast ja extrem gut performt. Hat man überall gelesen in den Medien jetzt. Also da wurden dir wirklich Rosen gestreut. Was ist in dieser hochkarätigen Branche ein Erfolgsrezept?
Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, wenn man sich selber so beurteilen muss. Also was ich glaube, was in der Branche extrem wichtig ist, ist Diskretion, Verlässlichkeit. Mhm. Man muss Vertrauen aufbauen können, beziehungsweise auch liefern können. Ja? Also ich glaube, ohne Vertrauen geht da überhaupt nichts. Ja? Und ich glaube, auch das war ein Prozess für mich ganz am Anfang, wo ich auch versucht habe, in die Fußstapfen meiner Vorgängerin zu treten und relativ schnell nach einem Jahr und auch dank eines Mentors, der mir dann gesagt hat, du Andrea, das bist nicht mehr du, gelernt habe, authentisch zu sein.
Eine eigene Spur zu ziehen.
Nein, auch einfach so zu sein, wie ich bin. Und sehr auch gut. Einfach dann gelernt habe, da gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die das nicht so mögen, aber der Großteil, also sicher 90%, mögen, glaube ich, genau das an mir. Ich bin definitiv jemand, der ehrlich, gerade raus und sehr zuverlässig ist. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was das ausgemacht hat. Denke ich. Keine Ahnung.
Na klar, also es gibt immer die Selbstsicht und die Sicht von außen. Und so wie du sagst, es ist ja nicht ganz einfach, sich selbst mit der Außensicht zu betrachten. Also es verlangt schon einen gewissen, kreativen Zugang ab. Gleichzeitig geht es ja auch in unserem Gespräch und im Podcast darum, auch andere zu inspirieren, Tipps oder Anregungen mitzugeben oder zumindest, okay, wie hat es jetzt die Interviewpartnerin gemacht? Weil entscheiden müssen es dann die Zuhörer, Hörerinnen, was sie davon mitnehmen. Aber aufgrund unseres hohen Alters können wir ja einiges an Erfahrung mitgeben. Spaß beiseite. Unsere Eins liebt es, Geschichten zu erzählen. Deren haben wir ja mittlerweile einige gesammelt. Gäbe es noch etwas, was du einer Gruppe mitgeben würdest? Einfach ein Gedanke aus den vielen, die vielleicht gerade da sind. Was braucht's, um beruflich erfolgreich zu sein und vor allem in dem Moment, wo man überlegt, sich zu verändern?
Keine Angst vor dem Neuen.
Okay, super.
Keine Angst. Also es kann schon schief gehen, aber dann macht man halt was anderes.
Das ist das beste Schlusswort ever. Es war nicht so ausgemacht. Ich danke dir. Ja.
Bitte.
Und du nimmst den Gedanken ja selbst mit
deswegen,
auf deine eigene Heldinnenreise. Ich danke dir sehr herzlich, dass du gekommen bist, für deine Insights.
Gerne.
Ich mache mir keine Sorgen um dich. Das wird sehr, sehr spannend weitergehen. Vielen, vielen lieben Dank, Andrea. Alles, alles Gute wünsche ich dir.
Danke sehr. Danke.
Ciao.
Ciao.